Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Guten Tag. Wir leben in einer Zeit voller Kontraste. Während die gestiegenen Preise Menschen in Armut treiben und manche Unternehmen um ihre Existenz bangen, läuft es für Hersteller von Luxusgütern in der Regel weiterhin gut. Porsche baut teure Autos und die verkaufen sich auch in der Krise. Der große Börsengang des Unternehmens verlief in den vergangenen Wochen so erfolgreich, dass die Porsche AG bald im deutschen Aktienindex gelistet wird. Über die Gründe, die Konsequenzen sprechen wir in dieser Sendung. Und außerdem von Pleiten und Skandalen. Aktionärsschützer legen ihr Schwarzbuch vor. Und von bittersüßer Schokolade zum Nikolausfest. Die Kinderarbeit auf manchen Kakaoplantagen nimmt zu. Es war einer der größten Börsengänge in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Im September ging die Porsche AG an die Börse in Frankfurt am Main an den Start und seitdem ist der Kurs der Aktie deutlich gestiegen. Der deutsche Aktienindex bildet die wichtigsten und mit Blick auf die Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen ab. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die deutsche Börse Porsche noch intensiver in den Blick nehmen würde. Porsche ist an der Börse nun so groß geworden, dass das Unternehmen in einer Art Schnellverfahren in den DAX aufgenommen wird. Jan Plate.
Es ist ein Blitzaufstieg. Nur gut 2 Monate nach dem Börsengang zieht der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG in den Leitindex DAX ein. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort zum 19. Dezember die Papiere des fränkischen Sportartikelherstellers Puma, der in den Nebenwerteindex MDAX absteigt, wie die Deutsche Börse Montagabend mitgeteilt hat. Wichtigstes Kriterium für die Mitgliedschaft im deutschen Aktienleitindex DAX ist die sogenannte Marktkapitalisierung, das ist der Börsenwert der frei handelbaren Aktien. Porsche ist an der Börse inzwischen fast 100 Milliarden Euro wert. Trotz des derzeit widrigen Umfeldes mit Ukraine-Krieg und Zinserhöhungen der Notenbanken gegen die Inflation hat die Porsche AG-Aktie seit dem Börsengang fast 30% zugelegt. Für Anleger sind Auf- und Abstieg in den DAX wichtig, da Investmentfonds, die den DAX nachbilden, die Aktien kaufen oder verkaufen müssen. Dazu bringt der Aufstieg mehr Aufmerksamkeit, auch weltweit. Insgesamt ist die Porsche AG nun das 3. Unternehmen aus dem Volkswagen-Umfeld im Leitindex. Volkswagen ist DAX-Gründungsmitglied. Auch interessant, mit der Porsche AG, der Porsche Holding, Volkswagen sowie BMW, Mercedes-Benz, Daimler Truck und dem Zulieferer Continental kommen künftig insgesamt 7 der 40 DAX-Werte aus der Autoindustrie.
Die Porsche AG wird schon bald Teil des deutschen Aktienindex und das war Jan Plate. Wir wollen uns das jetzt genauer anschauen und das machen wir mit Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Und Sie beobachten ja diese Porsche AG-Aktie seit Wochen. Was macht sie denn heute?
Sie ist gestiegen und zwar um 0,6% auf jetzt 106,40 Euro. Manch einer, der reibt sich vielleicht verwundert die Augen und sagt, Moment mal, Porsche ist doch schon im DAX. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Joachim Schallmeier gesprochen. Er ist Leiter des Bereichs Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank. Man muss unterscheiden, sagt er.
Das ist einmal die Porsche AG, also der Autobauer, und es ist einmal die Porsche Holding, die unter anderem auch natürlich die Porsche AG, aber eben auch die VW-Aktien enthält.
Wenn man das mal zusammenzählt, im DAX sind jetzt BMW, Mercedes-Benz, VW, die Porsche AG, die Porsche Holding plus Daimler Truck, also schwere LKWs, plus der Autozulieferer Continental. Ist das nicht ein bisschen viel Auto im DAX?
Ja, das sind von der Anzahl der Titel her tatsächlich einige, das ist aber auch aus der Historie heraus so gewachsen. Wobei, man darf nicht nur nach der Anzahl der Titel gehen, sondern man muss ja auch schauen, mit welchem Gewicht diese Titel dann im Index enthalten sind. Und da stellt man dann fest, dass zwar viele Titel enthalten sind, viele Automobilaktien, aber die dann doch ein relativ geringes Gewicht, nämlich nur knapp 12% auf die Waage bringen.
Der DAX, der wichtigste deutsche Aktienindex, soll ja so etwas wie ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft sein. Aber wenn man sich die Zusammensetzung mal genauer anschaut, nicht nur die Autobranche ist stark vertreten. Es gibt Fresenius und Fresenius Medical Care. Aus der Siemens-Familie sind gleich 3 Konzerne im DAX vertreten. Vom Spiegelbild der deutschen Wirtschaft kann man da ja nicht sprechen. Wie kommt's?
Der DAX ist sicherlich kein gutes Spiegelbild der deutschen Wirtschaft, und zwar weder der Wirtschaftsstruktur noch der Wirtschaftsleistung. Denn im DAX sind die global tätigen Unternehmen vertreten und vor allen Dingen die gesamten mittelständischen und kleineren Unternehmen sind ja in der Regel nicht börsennotiert und von daher ist der DAX-Index, das gilt aber auch für andere große Indizes, nicht immer ein gutes Ebenbild der deutschen Wirtschaft.
Gibt es so ein Ungleichgewicht auch an den großen europäischen Börsen und in den USA?
Ja, das gibt es durchaus. Also wenn wir beispielsweise nach England blicken und den Leitindex dort sehen, dann spiegelt der auch nicht die Wirtschaft in UK wider. Wir haben da große Konsumgüter- und Finanzdienstleister und Energieunternehmen, die ja auch global tätig sind, aber eben an der Leitbörse in England notiert sind. Wir haben in Frankreich beispielsweise starke Konzentration auf Luxusgüterunternehmen, die rund 1/3 in diesem Index ausmachen. Und in den USA, das sind es natürlich die Technologieunternehmen, die dominieren klar die US-Indizes und somit haben alle regionalen Indizes auch unterschiedliche Sektorschwerpunkte.
Zurück zu Porsche. Ende September der Börsengang, im Dezember die Aufnahme in den wichtigsten deutschen Aktienindex. Ist dieser kometenhafte Aufstieg gerechtfertigt?
Naja, er folgt ja klaren Regeln, wann Unternehmen in den Index aufgenommen werden, wann sie absteigen. Und insofern ist es gerechtfertigt und auch nachvollziehbar.
Warum ist es überhaupt wichtig, im DAX vertreten zu sein?
Der DAX ist immer noch der Leitindex auch für internationale Investoren. Das heißt, wenn internationale Investoren in deutsche Aktien investieren, dann machen sie das in der Regel über ein Abbild im DAX-Index. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man auch an diesen Kapitalflüssen partizipiert.
Das heißt, es verspricht mehr Aufmerksamkeit.
Mehr Aufmerksamkeit, einmal natürlich medial und auch in der Hinsicht, dass man stärker verfolgt wird von internationalen Analysten und dementsprechend natürlich auch besser Investorengeld anziehen kann.
Sagt Joachim Schallmeier, der Leiter des Bereichs Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank.
Und wir gehen nach Washington, dort aktuell Verhandlungen zwischen der EU und den USA. Es geht um möglichen Protektionismus, um eine mögliche Einigung, Hintergrund ein möglicher Handelsstreit, Stichwort Subventionen. Und da gibt es bislang keinen Durchbruch.
Auch wenn US-Präsident Joe Biden wesentlich moderater auftritt als sein Vorgänger Donald Trump, im Prinzip wollen beide das Gleiche. Es geht um America First. Es geht darum, den Wirtschaftsstandort USA zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und damit wichtige Voraussetzungen zu schaffen, um im weltweiten Handel die Nase vorn zu haben. Jetzt gibt es einen sogenannten Inflation Reduction Act, ein Gesetz, das große Subventionsanreize und drastische Steuersenkungen verspricht. Es gibt etwa Kaufprämien, wenn ein Elektrofahrzeug in Amerika hergestellt worden ist. Für viele hier in Europa ein Alarmzeichen, denn es werden Wettbewerbsnachteile in ganz großem Stil befürchtet. Einige Unternehmen haben auch bereits damit begonnen, wichtige Investitionen von Deutschland aus zu kürzen, zurückzunehmen, in die USA umzuleiten. In diesem Streit ist keine schnelle Lösung in Sicht, aber so der Stand der Dinge. Man arbeitet zumindest daran.
Was macht der DAX, der deutsche Aktienindex, noch ohne die Porsche AG?
Kein klarer Trend heute. Der DAX pendelt um den Schlusskurs von gestern, steht jetzt bei 14.429 Punkten. Es gibt ein paar Konjunkturzahlen. Die deutschen Industrieunternehmen haben im Oktober nach 2 schwächeren Monaten wieder mehr Aufträge erhalten, so das Statistische Bundesamt. Da sind viele Bestellungen aus dem Ausland gekommen. Gute Nachrichten gibt es auch aus der Dienstleistungsbranche. Die Umsätze in diesem Bereich sind wieder gestiegen. In diesem Zusammenhang wichtig sicherlich, dass viele Corona-Maßnahmen zurückgenommen worden sind.
Und wir schauen auf Fluggesellschaften. Eine riesen, fast schon existenzielle Krise für viele in der Corona-Pandemie vor 2 Jahren zu Beginn. Jetzt läuft es deutlich besser.
Nach 3 Verlustjahren in Folge werden viele Fluggesellschaften im kommenden Jahr wohl wieder in den schwarzen Zahlen sein. Wir erinnern uns, in der Corona-Pandemie, da ist die gesamte Branche quasi von jetzt auf gleich zum Stillstand gekommen. Es gab Reisebeschränkungen, Flugzeuge mussten am Boden bleiben. Und jetzt haben viele Menschen wieder mehr Lust zu verreisen.
Und wir schauen ganz kurz auf erneuerbare Energien.
Ja, die weltweite Energiekrise hat durchaus positive Wirkungen. Es gibt eine drastische Beschleunigung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das zu erwartende Wachstum wird in diesem Bereich um 30% höher ausfallen als noch vor einem Jahr prognostiziert.
Zum Schluss der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,0522 $. Die Umlaufrendite von 1,8 auf 1,81% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 1,778,81 $.
Claudia Werle in Frankfurt am Main. Steigende Kurse also bei Porsche, und beim Blick auf solche Aktien wirkt der Finanzmarkt auch für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger ungeheuer attraktiv. Da gerät manchmal in den Hintergrund, dass natürlich auch Verluste drohen an den Aktienmärkten. Verluste, die manchmal sogar durch Betrug und Täuschung entstehen. So war es beim einstigen Star am Aktienmarkt, einem vermeintlichen Überflieger, dem Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister Wirecard. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger weist regelmäßig auf Risiken und möglichen Betrug hin im Schwarzbuch Börse. Mischa Erhardt hat sich das angeschaut.
Ein eigenes Kapitel widmet das Schwarzbuch Börse der Anlegerschützer SDK, der Adler Gruppe. Nie gehört, umso besser.
Weil Adler doch einige Punkte aufweist, die mit dem Fall Wirecard gemeint sind, was den Verlauf der Krise des Adler-Konzerns angeht. Und man oft den Eindruck hat, als hätte man aus dem, was bei Wirecard geschah, auch im Fall Adler nichts gelernt.
Sagt der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK, Daniel Bauer. Langfristiges, nachhaltiges und gewinnbringendes Wachstum versprach der Vorstand des Immobilienkonzerns seinen Anlegern und Investoren. Blendwerk und Unregelmäßigkeiten dagegen warf der bekannte Shortseller Fraser Perring dem Unternehmen bereits 2021 vor. Perring hatte auch gegen Wirecard frühzeitig Vorwürfe erhoben. Leerverkäufer wetten zwar auf fallende Kurse und profitieren so von schlechten Nachrichten, doch auch in diesem Fall war an den Recherchen des Leerverkäufers offenbar etwas dran. Im April verweigerten die Wirtschaftsprüfer von KPMG der Adlerbilanz ihr Prüfsiegel. Im November teilte dann die Finanzaufsicht BaFin mit, in der 2019er Bilanz des Immobilienkonzerns 3 gravierende Rechnungsfehler entdeckt zu haben. Deswegen habe Adler die Konzernbilanzsumme um fast 4 Milliarden Euro zu hoch ausgewiesen.
Es geht hier um mehrere Milliarden Euro an Anleihen, die außenstehend sind, und auch 3 Aktien aus der Adler-Gruppe. Das heißt, hier sind mehrere tausend Investoren, Kleinaktionäre betroffen. Und hier hat man eben wieder so einen Fall, wo man eben sieht, dass keiner einschreitet, obwohl schon in der Presse die Berichterstattung über die Vorgehensweisen erfolgt ist.
Am Donnerstag beginnt in München der Prozess gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun und andere Manager. Viel Hoffnung auf Aufklärung des größten Wirtschaftsskandals in der Nachkriegsgeschichte macht sich Rechtsanwalt Marc Liebscher von den Anlegerschützern der SDK aber nicht.
Es besteht wirklich die manifeste Sorge, dass der Staat, nachdem er bei der Verhinderung von Wirecard gescheitert ist, jetzt auch bei der Aufarbeitung von Wirecard wirklich keine gute Figur abgibt. Und das wäre für den deutschen Kapitalmarkt insgesamt ein weiterer Rückschlag.
Bei dem Prozess ab Donnerstag geht es vorrangig um die Frage, ob Markus Braun der Kopf einer kriminellen Bande war oder einfach nur komplett unfähig als Verantwortlicher seines Unternehmens. Die SDK sieht aber noch schwere Defizite bei der Aufarbeitung, etwa der Rolle der Aufsichtsbehörden oder der Wirtschaftsprüfer im Fall Wirecard. Einen weiteren kritischen Blick werfen die Anlegerschützer auf das Thema Kryptowährungen. Bitcoin und Co. haben in diesem Jahr einmal mehr den Tauchgang angetreten. Die Pleite der Kryptobörse FTX hat die Branche dann vor wenigen Wochen in schwere Turbulenzen gebracht.
Das mag kurzfristig gut gehen. Langfristig hat man da sehr, sehr viele Risiken. Das heißt, wenn, dann ist das ein Spekulationsobjekt, aber nicht geeignet für einen langfristigen Vermögensaufbau.
So Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft SDK. Mit Blick auf Hauptversammlungen von Börsenunternehmen plädiert die SDK schließlich für mehr Mitbestimmung und bessere Teilhabe von Aktionärinnen und Aktionären, insbesondere während digitaler Hauptversammlungen.
Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat sich ein Thema angeschaut, über das nicht viel berichtet wird, weil die Betroffenen nur selten drüber sprechen. Es geht um Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Katrin Hondel berichtet.
Gewalt, Belästigungen, Schikanen am Arbeitsplatz. Knapp 23% der Befragten weltweit haben das nach dem neuen Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO schon einmal erlebt. Die UN-Organisation möchte mit dieser ersten weltweiten Datenerhebung zu körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt im Berufsleben mehr Verständnis und Bewusstsein schaffen. Und ein Gefühl für das Ausmaß des Problems vermitteln, so ILO-Expertin Manuela Thomey in Genf. Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz seien nämlich schwer zu messen, denn Betroffene schweigen oft. Der Bericht zeigt, dass weltweit nur die Hälfte der Opfer überhaupt jemand anderem von ihren Erfahrungen erzählt hatte. Und das oft erst, nachdem sie mehr als eine Form von Gewalt und Belästigung erlitten hätten. Zeitverschwendung und Angst um ihren Ruf, so begründeten die Betroffenen ihr Schweigen, heißt es in dem Bericht. Im weltweiten Vergleich berichteten Menschen in Nord- und Südamerika am häufigsten von Gewalterfahrungen im Beruf, nämlich 39% der Frauen und 31% der Männer. Aber auch in Europa und Zentralasien sind die Zahlen hoch. Hier erlitten nach dem Bericht 30% der Frauen und 22% der Männer Schikanen und Gewalt am Arbeitsplatz. Frauen seien sexueller Gewalt und Belästigung besonders ausgesetzt, sagte ILO-Expertin Manuela Thomey. Der Bericht zeige, dass enorme Aufgaben vor uns liegen.
Katrin Hondel berichtete: Deutschland darf sich am milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht wies zwei Verfassungsbeschwerden dagegen zurück. Das Gericht äußerte aber Bedenken. Klaus Hempel berichtet.
Bis zu 750 Milliarden Euro stellt die EU den Mitgliedstaaten bereit, damit diese die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besser bewältigen können. Dafür leiht sich die Kommission in Brüssel Geld am Kapitalmarkt. Dem Corona-Hilfsfonds hatte der Bundestag im vergangenen Jahr zugestimmt. Die Kläger meinten, die Zustimmung sei verfassungswidrig. Die EU dürfe nach europäischem Recht keine Kredite aufnehmen. Dies dürften nur die Mitgliedstaaten. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass sich die EU im Krisenfall ausnahmsweise selbst Geld am Kapitalmarkt besorgen darf, im vorliegenden Fall aber nur, wenn dies der Bewältigung der Pandemie diene. Genau daran hat das Verfassungsgericht gewisse Zweifel durchblicken lassen, denn nach den Vorgaben der EU soll ein Großteil der Hilfsgelder für Klimaschutzprojekte verwendet werden. Dennoch haben die Richterinnen und Richter im Ergebnis den Corona-Hilfsfonds gebilligt.
Ein Beitrag von Klaus Hempel war das. Der heutige Nikolaustag ist in vielen Familien auch ein Schokoladentag. Anlass für uns, auf ein Thema zu schauen, das absolut nicht besinnlich ist. Die wohl wichtigste Zutat für Schokolade, Kakao, wird häufig unter sehr problematischen Bedingungen angebaut. In Ghana, in Westafrika, sollen über 700.000 Kinder im Kakaoanbau arbeiten. Obwohl das Thema seit Jahren bekannt ist, hat die Kinderarbeit in Westafrika in den letzten 10 Jahren sogar zugenommen. Dunja Sadaki berichtet.
Kakaobohnen sortieren, anstatt die Schulbank zu drücken. So geht es vielen Kindern in Ghana, wie in Juaboso, einer Kakaoanbaugemeinde 420 Kilometer von der Hauptstadt Accra entfernt. Dort treffen wir den 10-jährigen Kofi beim Schneiden von Kakaoschoten. Seinen richtigen Namen sollen wir nicht nennen. Kofi möchte zur Schule gehen, sagt er, aber er kann nicht. Er muss auf Kakaoplantagen arbeiten.
Es ist eine sehr schwierige Arbeit, aber ich mache sie, um meine Mutter zu unterstützen. Manchmal schneide ich mich und ich hole mir alle möglichen anderen Verletzungen. Ich glaube nicht, dass ich mal irgendwas erreichen werde. Die Kakaoarbeit hat mir mein Leben genommen.
In unmittelbarer Nähe trägt ein 12-Jähriger einen schweren Sack, gefüllt mit Kakaobohnen. Er war noch nie in der Schule, erzählt er.
Die Arbeit tut mir nicht gut. Ich bin so erschöpft, dass ich nachts nicht einmal mehr einschlafen kann. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Arbeit eine gute Zukunft habe.
Laut Studien der vergangenen Jahre arbeiten rund 1,6 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren in der Kakaoproduktion in Ghana und der Elfenbeinküste. Viele davon unter besonderen Gefahren, zum Beispiel nachts mit scharfen Werkzeugen oder sie sind Pestiziden ausgesetzt. Die Bilanz der Studie ist bitter. Der Gesamtanteil der Kinderarbeit hat demnach in den letzten 10 Jahren sogar zugenommen. Parallel zur gestiegenen Kakaoproduktion. Fifi Boafo ist vom Ghana Cocoa Board, einer staatlichen Organisation, die unter anderem versucht, Kakaobauern vor zu niedrigen Preisen zu schützen. Denn die seien Teil des Problems. Nichtsdestotrotz ist er für eine lückenlose Strafverfolgung.
Wir arbeiten eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass jeder bestraft wird, der Kinder für sich arbeiten lässt und dabei erwischt wird. Als Kakaobauer sollst du keine Kinder auf deinen Plantagen einsetzen. Das haben wir durch Sensibilisierungskampagnen seit Jahren klar gemacht. Das heißt, Kakaobauern, die Kinder arbeiten lassen, wissen, dass sie kriminell handeln.
Die Kakaobauern wiederum klagen, das Problem seien die niedrigen Preise. Kakaobauer Joseph Addo sagt, viele Bauern hätten schlicht und einfach kein Geld, um erwachsene Erntehelfer anzustellen.
Dies ist ein altes Problem. Wir wollen unsere Kinder gar nicht arbeiten lassen. Wir wollen lieber, dass sie zur Schule gehen und dann in die Landwirtschaft gehen. Kakaobauern erhalten keine Unterstützung für den Einsatz von Technologie. Also greifen sie auf die Hilfe ihrer Familien zurück, einschließlich der Kinder. Es ist bedauerlich.
Menschenrechtsorganisationen prangern seit Jahren an, dass große Schokoladenhersteller wie Nestle oder Mars schon längst Kinderarbeit in ihren Lieferketten hätten abschaffen können. Auch Produktionsländer wie Ghana zeigen mit den Finger auf die Schokoladenindustrie. Diese versuche seit Jahren, eine eigentlich eingeführte Prämie von rund 400 US-Dollar pro Tonne für die Kakaobauern mit Tricks zu umgehen. Vertreter der Schokoladenbranche behaupten hingegen, es habe bereits deutliche Fortschritte gegeben. Sie hätten beispielsweise dabei geholfen, Schulen zu bauen und die Produktion von Kakao zu erhöhen. Auch Studien zeigen, dass dort, wo Hersteller sich dafür einsetzen, Kinderarbeit deutlich reduziert wird. Aber genau da liegt die Hauptkritik. Die Industrie mit ihren Milliarden Gewinnen hätte schon weitaus mehr tun können, um die Situation von Erzeugern zu verbessern, sodass Kinderarbeit schon heute kein Problem mehr sein müsste.
Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in Westafrika. Das war ein Beitrag von Dunja Sadaki und Sunny Abdul Rahman. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Darin geht es zunächst um eine Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Namibia. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das Land besucht, um über die Produktion von grünem Wasserstoff zu sprechen. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert das so.
Deutschland streckt seine Fühler nach Afrika und Asien aus, um künftig von dort grünen Wasserstoff zu beziehen. Der begehrte Stoff würde per Schiff in Form von Methan oder Ammoniak transportiert. Importe sind unausweichlich, da die Bundesrepublik ihren Wasserstoffbedarf aus eigener Kraft nicht decken kann. Möglichst viele potenzielle Lieferanten zu gewinnen, statt sich von einem Giganten abhängig zu machen, bleibt dabei eine wichtige Lehre aus dem Desaster mit Russland. Die Taz meint, gegen das Projekt ist nichts zu sagen. Deutschland wird 10 Milliarden Euro in Namibia investieren, um dort grünen Wasserstoff zu produzieren. Denn das afrikanische Land hat viel Sonne und viel Wind, kann also den Ökostrom günstiger gewinnen, mit dem dann der Wasserstoff hergestellt wird. Vor allzu großen Hoffnungen sollte man sich allerdings hüten. Dieser grüne Wasserstoff wird nicht billig sein, schon gar nicht in Deutschland. Die Süddeutsche Zeitung erinnert angesichts der Verstimmungen in den deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen an das gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP. Heute ist TTIP fast vergessen. Tatsächlich wäre es ein Segen, wenn es heute in Kraft wäre. Ganz konkret, gegen ein klar protektionistisches Vorhaben wie das Klimapaket von US-Präsident Biden hätten die Europäer dann eine Handhabe. Sie könnten Schiedsgerichte anrufen, wenn sich deutsche oder französische Firmen bei Ausschreibungen in Amerika benachteiligt sehen. Es ist offen, ob in Washington ein Politiker den Willen und die Energie für einen zweiten Versuch in Sachen Freihandel zwischen Amerika und Europa aufbringt. Joe Biden ist es wohl nicht. Aber einen Versuch sollte es den Europäern wert sein. Und die neue Osnabrücker Zeitung blickt auf das Weihnachtsgeschäft. Dass die Deutschen nun auch noch an den Weihnachtsgeschenken sparen, verwundert nicht. Ein Bündel an Faktoren löst bei den Menschen derzeit eine massive Angst vor der Zukunft aus. Der private Konsum ist eine Hauptstütze für die deutsche Wirtschaft. Je länger die Krise dauert, desto weniger Geld geben die Menschen aus. Das ist zusätzliches Gift für die Wirtschaft. Es ist gut, dass der Staat versucht, gegenzusteuern. Doch er kann nicht alles richten. Vielleicht ist es gerade in diesen Zeiten der Sinn von Weihnachten, dass man auch in schwierigen Zeiten die Hoffnung behält.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Wir schauen noch auf die nächste Sendung nach den Nachrichten. Ein Thema in Deutschland heute, ein Ort unter Schock. Reaktionen nach dem Messerangriff bei Ulm. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. An der Wirtschaft sagt Benjamin Hammer.